Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hi, Henrik.
Warst du schon im Urlaub oder?
Nein.
Geht's noch in Urlaub?
Nein, wir haben Mitte August und ich habe ja den, wenn man das so sagen kann, Luxus, nicht mehr an die Schulferien gebunden zu sein, weil unser Sohn schon so groß ist.
Und das ist praktisch.
Ja, sehr praktisch. Und deswegen fahren wir jetzt in den Randzeiten und ich fahre erst Mitte September für 10 Tage
nach Schottland. Ah, Schottland, schön. Frage, fahren oder fliegen?
Da erwischst du mich gleich. Also die Familie Kamlott, die ist schon ganz oft Opfer größten Gespötts geworden, weil wir nämlich eigentlich ausschließlich Urlaub zwischen Engadin und Ostseeküste machen. Wir verlassen im Prinzip den Dachraum nie und sind dann nur mit dem Auto unterwegs und alle lachen sich über uns kaputt. Aber jetzt waren wir ja ein paar Mal schon in England, weil wir das so lieben. Da sind wir auch mal mit dem Auto und der Fähre hingefahren, was eigentlich ein gutes Abenteuer ist. Aber jetzt fahren wir so weit weg dieses Mal, nämlich auf die Hebriden, dass das mit dem Auto irgendwie nicht mehr handelbar war. Da wäre man über 24 Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen und das wollten wir uns nicht geben. Und deswegen fliegen wir. Das ist aber bei den Kamlots eher eine Seltenheit.
Okay. Ah ja, ja, das haben wir ja ein Thema, denn also auch ich darf es
bei den Hesens.
Bei den Tehesens ist es so, die sind in diesem Jahr waren wir erst eine Woche in Holland an der Küste. Das haben wir dann mit dem Elektroauto gemacht. Das geht super. Also vor allem Holland ist da echt nochmal einen Schritt weiter, was die Ladesäulen, die Schnellladesäulen entlang der Autobahn angeht. Also das ist echt super. Also da kann man jedem die Angst nehmen, dass da mal irgendwie was nicht funktioniert. Und auch in den Ortschaften, in den Städten hast du überall ausreichend Ladesäulen. Also problemlos. Und dann waren wir jetzt eine Woche in Porto, im Norden Portugals. Ach, da schön. Sind wir dann hingeflogen, denn das ist anders schwer machbar. Ja. Also ich habe eine Handvoll Autos gesehen mit deutschem Kennzeichen, aber das ist schon hardcore. Also ich kenne das noch früher, jetzt erzählen die alten weißen Männer wieder von früher, aber die Generation unserer Eltern, also wenn dann, weiß ich, Schulfreunde damals in den 80ern in Urlaub gefahren sind, nach Spanien sind die ja mit dem Auto gefahren.
Ja.
Und dann sind die auch durchgeballert, ne? Also quer Frankreich und dann unten irgendwie Mittelmeer. Da fährst du ja, weiß ich nicht, 14, 15, 16 Stunden und dann waren ja auch noch nicht so moderne große Karren wie heute. Also haben die Tehesens nicht gemacht. Wir waren immer nur Nordsee oder Ostsee. Aber damals war ja noch nichts mit Fliegen. Das hat sich ja doch in den letzten Jahren massiv geändert. Und also wir sind geflogen. Und ich hatte einer der ersten Podcast-Folgen. Vor 2 Jahren, da sind wir mit dem Zug nach England gefahren.
Das ich war erinnere
so,
mich.
Das war ja so grauselig.
Ja.
Das ganze Thema Deutsche Bahn, kann man auf andere Länder entsprechend landesspezifisch auch anpassen. Deswegen, ja, und Porto geht tatsächlich nur sinnvoll mit dem Flieger. Deswegen sind wir geflogen. Muss man nicht sagen, ist das eigentlich sinnvoll oder müssten wir jetzt nicht eigentlich Flugscham haben, Christian, von mir jetzt als Professor des Umweltcampus?
Also spannende Frage. Also ich habe eigentlich... Also ich fliege nicht viel und hätte wahrscheinlich keine Flugscham, weil ich mir dann einrede, aber mir vielleicht das auch schönrede, dass ich sage, also ich glaube, ich kenne wenige Leute, die so selten mit dem Flugzeug unterwegs sind wie wir. Wir fahren ganz, ganz viel mit dem Auto. Aber das ist natürlich ein spannendes Thema. Kann man heutzutage noch guten Gewissens längere Strecken fliegen? Aber ich glaube, das ist eine ganz vielschichtige Fragestellung. Ich glaube, die kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten und das ist richtig oder falsch. Ich glaube, das ist facettenreich. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so. Also da kommen vor allem auch verschiedenste Aspekte zusammen. Also einmal natürlich die Grundsatzfrage, wie groß sind überhaupt die Treibhausgasemissionen nach den Verkehrsträgern, also Auto, Schifffahrt etc. Und dann die zivile Luftfahrt. Und wenn man sich das in Europa anguckt, dann hat die zivile Luftfahrt in Europa einen Anteil von 13, 14, 15%. Der überwiegende Anteil der CO2-Emissionen im Verkehrssektor sind Autos,
ja,
und zwar Privat-Pkw. Also das, die machen, was ist das? Das ist so, ich gucke mal kurz nach, was die Zahl ist. Das sind 40% der verkehrsbedingten Emissionen kommen vom privaten Autoverkehr. Dann kommen auch die LKWs dazu. Selbst die Schifffahrt in Europa hat einen größeren Anteil an den CO2-Emissionen als die zivile Luftfahrt oder gleiche Größenordnung.
Du bereitest dich ja immer sehr viel intensiver und tiefgründiger auf diese Gespräche vor als ich. Ich mache das ja meistens ein bisschen spontan und du hast oft passende Zahlen zur Hand. Ich gehe mal fest davon aus, dass du natürlich irgendeine Statistik jetzt dir angeschaut hast, was im Durchschnitt die Urlaubsfahrt pro Kopf oder pro Kilometer oder sowas mit dem Flugzeug und mit dem Auto so an CO2-Rucksack mit sich bringt.
Klar, also die Emissionen, also die reinen Emissionen durchs Flugzeug sind halt die größten.
Das, okay, also auch signifikant. Also das ist schon.
Also signifikant, ja, das auf jeden Fall. Also die Autos sind da, gibt ja immer diese Angaben, wie viel Gramm CO2 auf 100 Kilometer emittiert wird. Dann haben wir noch die Diskussion Elektroauto, was ist dann der CO2-Rucksack von der Batterie, wobei auch da, ne, wo ist die Grenze? Warum rechne ich beim E-Auto gerne die Batterie mit rein, währenddessen ich beim Verbrennungsmotor den ganzen Förderprozess der Rohstoffe gar nicht mit reinnehme oder selten. Also es ist echt schwierig, dann klar beim Strom, hast du den Strommix und so weiter. Also das ist ja wie so oft das Problem, wie rechnet man es? Da kannst du halt, also da ist sehr viel Spiel in diesen Zahlen drin. Das Flugzeug ist aber an sich, und das ist unstrittig, klimatechnisch das schlechteste Transportmittel. Denn neben den CO2-Emissionen hast du halt das Problem, die fliegen nun mal sehr hoch. Dann durch die Kondensstreifenbildung hast du auch nochmal einen weiteren zusätzlichen Klimaeffekt. Dann werden die Emissionen, sind halt in den höheren Atmosphärenschichten. Also das Flugzeug ist schon kritisch. Überhaupt keine Frage. Mhm. Und eigentlich müsste man global sagen, es wird nicht mehr geflogen, damit wir da diese Emissionen runterbringen. Wir haben es ja jetzt gesehen, während Corona, da ist das ja weitestgehend zusammengebrochen. Aber ich denke, die Luftfahrt hat sich da auch sehr schnell wieder erholt. Und ich vermute mal, das müsste ich auch nochmal nachgucken, wahrscheinlich wieder auf Vor-Corona-Niveau, wenn nicht sogar sich sogar weiterentwickelt. Also das ist ja undenkbar in der heutigen globalen Welt, aufs Fliegen komplett zu verzichten. Denn, das haben wir auch schon mal diskutiert, die Mobilität der Menschen ist halt eins der höchsten Güter. Und dazu gehört nun mal auch der Flieger. Wobei man da unterscheiden muss, nächster Aspekt zu deiner Frage, fliege ich innerhalb von Europa? Das ist eigentlich unproblematisch. Oder fliege ich interkontinental in die USA oder nach Asien oder wo auch immer hin?
Unterschiedlich pro CO2-Handel, oder?
Genau. In Europa unterliegt der Flugverkehr dem CO2-Handel. Das heißt also, die Fluggesellschaften müssen CO2-Zertifikate kaufen, genau wie die Kohlekraftwerksbetreiber zum Beispiel. Und die werden ja weniger. Das heißt also, durch die sinkende Zahl der CO2-Zertifikate wird das Fliegen, das klimaschädliche Fliegen, teurer. Was ja also in deinem Marktsinne ist. Wir haben ein Steuerungsinstrument und dadurch, dass wir halt einen klaren Pfad haben, wie viel CO2-Zertifikate vergeben werden in der Europäischen Union, wissen wir irgendwann den Schluss und dann muss Fliegen klimaneutral sein.
Das hatten wir in diesem Podcast ja schon, ich würde fast dazu neigen zu sagen, unzählige Mal. Du kennst meine Meinung, dass ein funktionierender Zertifikatehandel die Lösung vieler solcher Probleme ist. Dann wird halt Fliegen irgendwann so teuer, dass sich die Leute das halt überlegen, ob sie, und dann wird es automatisch auch weniger Nachfrage nach Flugreisen geben. Logischerweise ist es komisch, wenn ich, also ich habe jetzt zum Beispiel Freunde von mir, haben ein Haus in Mallorca, Und die buchen, die wollen flexibel sein. Wir wohnen ja hier in der Nähe von Karlsruhe und da gibt es so einen Mini-Flughafen, der ist echt sehr, sehr, sehr bequem, weil da nie viel los ist. Und die buchen halt Anfang des Jahres, sobald die Flüge rauskommen, jedes zweite Wochenende Flüge nach Mallorca und benutzen dann halt nur jeden zweiten. Weil die sagen, die sind ja so billig, wenn man die früh genug bucht, dann kann ich auch jeden zweiten wegschmeißen. Das ist unfassbar, okay. Das ist unfassbar dekadent, glaube ich.
Ja.
Und es zeigt mir, wie kaputt eigentlich dieser Markt ist, wenn so damit umgegangen wird. Da merkt ja wirklich jeder, sorry, hier stimmt was nicht. Da kannst du natürlich anfangen, mit den Leuten zu diskutieren und die sagen, na, wenn ich das nicht mache, das Flugzeug fliegt ja trotzdem. Aber auch da kennst du sicherlich meine Meinung dazu schon. Das macht auch wieder der Schwarm am Ende des Tages. Wenn alle so vernünftig werden und das nicht machen würden, dann würde dieser Markt nicht funktionieren. Das funktioniert ja nur, also ich meine, Ryanair verdient ja auch noch ein paar Euro damit. Irgendwie funktioniert's und es funktioniert nicht mehr, wenn es keiner mehr mitmacht. Wenn die Leute so viel Verantwortungsgefühl haben und zu sagen, nein, ich habe ein Störgefühl, wenn ich für 19,90 Euro nach Mallorca fliege, irgendwas kann hier nicht stimmen. Das ist genau das gleiche Störgefühl, was ich habe, wenn ich einen deutschen Salatkopf für 30 Cent im Supermarkt liegen sehe. Da sage ich, da kann auch was nicht stimmen. Und solange die Leute aber trotzdem zugreifen, funktioniert was nicht. Und deswegen glaube ich, eingreifen, Zertifikate, Aufklärung, Bildung, den Leuten erklären, was passiert langfristig. Ich glaube schon, dass das helfen kann. Aber es ist ein ganz spannendes Thema. Aber ich glaube, man darf das Fliegen nicht nur so verteufeln. Es gibt auch ganz, ganz viele Anlässe, da finde ich Fliegen durchaus berechtigt. Wir reden die ganze Zeit über Urlaubsflüge. Also ich nehme das gerade in unserem Gespräch so wahr, als ob wir die ganze Zeit über Urlaubsflüge reden. Aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, wir leben ja in einer total globalisierten Welt. Globalisiert bedeutet vor allem für die Unternehmen globalisierte Welt. Die haben inzwischen Handelsbeziehungen überall hin, wo es sich halt nicht immer anbietet, mit dem Auto hinzufahren, wenn deine Kunden oder Lieferanten in China oder USA sitzen oder so. Das heißt, es gibt tausende von Gründen, warum Fliegen in unserer Zeit ein Muss, würde ich fast schon sagen, ist. Weil halt die Distanzen durch globale Wertschöpfungsketten einfach größer geworden sind. Das ist ganz normal. Und da würde ich Fliegen zum Beispiel nicht verteufeln. Weil damit das funktioniert und wir den Anschluss nicht verpassen, gehört Fliegen in diesem Fall zum Geschäft.
Und da ja, ist also genau, sehe ich auch so. Also das, ne, meine Urlaubsreise bietet sich jetzt an, weil jetzt halt die
Urlaubszeit ist und man irgendwie intuitiv sofort daran denkt, weil es einen am ehesten selbst betrifft. Aber genau. Das Fliegen besteht ja nicht nur aus Billigflieger nach Izmir oder Malle oder so.
Genau, sondern der ganze Businessbereich, was dann noch dazu kommt, auch das ist da wieder die nächste Diskussion, die ganzen Frachtflieger.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anteil Fracht im Vergleich zu Personenflügen ist. Aber da dann auch die Frage, wo du jetzt diesen Salatkopf vom Discounter erwähnst, ne? Also ist es jetzt im, ich sag mal, Juni, Juli sinnvoller, oder man denkt auch im April, Äpfel zu kaufen, die ja gar nicht aus Europa kommen können, weil die ja noch gar nicht gewachsen sind, sondern die werden dann ja importiert aus Chile, aus Australien, aus Neuseeland. Ja. Gleiches dann Weintrauben aus Ägypten oder aus Indien. Und die müssen dann natürlich, damit die frisch sind, werden die mit dem Flieger gebracht.
Genau.
Das Gleiche ist ja dann, wenn du an diese Shines oder die Shein und Temus dieser Welt denkst, die ja durch diese super billige Angebote und schnell geht das alles nur mit dem Flieger. Denn du wartest ja keine 6 oder 8 Wochen, bis der Container hier ist. Das geht nur on demand. Und das ist erfolgreich. Also auch da dann die Frage, wenn man sagt, nee, Fliegen finde ich doof, dann müsste man auch sagen, ja gut, dann musst du aber konsequenterweise auch regionale Produkte kaufen im Supermarkt. Dann gibt es halt 6 Wochen Erdbeeren und dann ist die Erdbeerzeit vorbei, weil dann kann Erdbeeren mehr wachsen in Mitteleuropa.
Oder? Genauso ist es bei den Kamlots. Also du kennst ja meinen Regionalitätsfetisch und den lebe ich bei Lebensmitteln leben wir den als Familie total extrem. Bei uns gibt's fast nur regionales Obst und Gemüse. Klar kaufen wir auch im Winter mal eine Tomate. Logisch, ja. Aber ich würde jetzt keine Äpfel kaufen, vor allem keine Weintrauben, und ich würde auch jetzt keine Erdbeeren mehr kaufen, weil das ist für mich alles verstrahlt. Nicht radioaktiv verstrahlt, sondern ich denke, Mensch, was die Leute anrichten mit diesen spanischen Erdbeeren, die müssen einfach mal in so eine spanische Erdbeerplantage gehen, dann sind alle geheilt. Dann kann man die nicht mehr mit gutem Gewissen essen, wenn man das einmal live gesehen hat.
Ja, genau. Das ist, also auch diese ganzen Blumenfarmen, die es dann ja in Afrika gibt. Also das ist alles nicht nachhaltig. Klar, ne, so wie das unsere Großeltern gemacht haben, im Winter gab es dann halt nur Kohl. Und bis dann die ersten Früchte mal gekommen sind, dann war es halt auch schon wieder Mai. Ja, also auch die Zeit will man nicht zurückhaben. Und diesen Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, den haben wir uns aus meiner Sicht auch schon verdient. Wir müssen auch nur gucken, wie kriegen wir diesen Wohlstand klimaneutral erhalten. Ich bin nicht der Meinung, dass wir Wohlstandsverlust in Kauf nehmen müssen. Wir werden uns einfach nur verändern müssen in unserem Verhalten. Aber ich glaube nicht, dass wir den Wohlstand aufgeben müssen. Der kommt halt nur, wenn dann die extremen Wetterereignisse etc. kommen, weil du dann natürlich einfach Zerstörung hast. Ne? Also, Ahrtal ist natürlich jetzt hier bei uns in der Region immer noch ganz massiv. Und wenn wir jetzt sehen, was diesen Sommer wieder in Österreich oder der Schweiz passiert ist, jetzt haben wir wieder die Waldbrände im Mittelmeerraum. Also hängt alles zusammen, anderes Thema. Aber die Frage ist ja, um jetzt auf diese Transportflieger zurückzukommen, stelle ich auch gerne den Studierenden die Frage, was ist sinnvoller aus Klimasicht halt? Wenn ich sage, ich will jetzt im April einen Apfel essen, dann nehme ich den neuseeländischen Apfel, der mit dem Flieger kommt, oder nehme ich einen aus Europa, der aber ein halbes Jahr im Kühllager lag. Und da stellt sich ja dann die Frage, was ist in Bezug auf den Klimawandel der grünere Apfel?
Ja, spannend. Das kann man wahrscheinlich gar nicht so leicht beantworten, ja. Gut, die liegen nicht im Klimalager, die werden mit CO2 bestrahlt, damit sie nicht, also begast, damit sie knackig bleiben. Aber klar, da muss man sich mal fragen, was unterm Strich sozusagen sinnvoller ist. Das stimmt schon.
Genau, das ist, und das ist ein weiterer Aspekt, das sagt auch Achim Wambach, der sich ja mit diesem ganzen Thema als Volkswirt beschäftigt hat. Also jetzt in Bezug auf die CO2-Emissionen beim Fliegen in Europa sagt, ja gut, wenn wir es nicht machen, er nennt das dann den Wasserbetteffekt, dann sind mehr gibt es mehr Zertifikate, weil die Fluglinie weniger kaufen musste, weil ja selber, die Fluglinie brauchte weniger Zertifikate für den Flug, weil der ausgefallen ist oder was auch immer. Aber diese Zertifikate sind ja dann auf dem Markt da und jemand anders kann die günstig kaufen. Also das bringt tatsächlich in Europa gar nichts. Ich meine, wir haben ja auch jetzt mittlerweile ganz oft die Vorgaben jetzt von unserer Landesregierung, aber auch von Projektträgern, die uns Forschungsmittel bereitstellen, dass wir kompensieren müssen. Das ist bei solchen europäischen Flügen zum Beispiel, bringt das nichts. Das ist nett gemeint. Aber das war es auch schon. Es schützt das Klima nicht, was für mich bedeutet, da auch da ist eine Art der Bürokratie geschaffen worden, die nicht verstanden hat, wie es funktioniert mit dem Zertifikatehandel. Und das ist schwierig. Und zweiter Aspekt, den Wambach noch nennt, der sagt halt, ne, jeder kennt den Begriff des CO2-Fußabdrucks und hat wahrscheinlich auch schon mal im Internet nachgeguckt, ja, was ist das denn überhaupt und wie groß ist der denn bei uns? 10 Tonnen pro Jahr ungefähr in Deutschland. Aber den gibt's für nichts anderes. Also es gibt keine Kennzahl, die sagt, wie stark bist du, Christian Kamlott, verantwortlich für Arbeitslosigkeit? Als ein Beispiel. Also du entscheidest dich vielleicht, ich kaufe regionale Produkte, aber entscheidest du dich beim Kauf dafür, der Betrieb ist gut, weil der, ich weiß nicht, besonders sozial aktiv ist oder solche Sachen. Das weißt du ja in den meisten Fällen gar nicht. Und nur beim CO2 wird da so ein bisschen Beheidung gemacht. Bei allen anderen gesellschaftspolitischen Themen interessanterweise nicht. Und da sagt er, auch das ist auch so ein bisschen von der Industrie, von der fossilen Industrie gesteuert. Dieses Fremdschämen, ne, haben wir ganz am Anfang kurz erwähnt. Also das ist gar nicht so einfach.
Ja, damit wird auch gespielt, wo du das jetzt sagst. Als ich die Flüge nach Schottland gebucht habe, wird dir dann beim Auschecken angeboten, ob du nicht Lust hast, so CO2-Kompensation für die Flüge zu kaufen. Für Lufthansa. Habe ich nicht angeklickt, weil ich dem Frieden nicht getraut habe. Weil ich gedacht habe, oh, wer weiß, was die damit machen. Das ist garantiert nur eine Marketingmasche, wo jetzt einfach die Marge erhöht wird für irgendwelche Pseudo-Geschichten, die eh keiner nachweisen oder keiner nachprüfen kann. Wenn das aber alles belastbar wäre oder wenn es vielleicht sogar im Preis einzukalkulieren sein müsste, ja, dann würde das natürlich ein System sein, was funktioniert. Aber mir ist gerade eben noch ein anderes, ganz spannendes Thema eingefallen in diesem Kontext, Fliegen und so weiter, und ist das okay und rechtfertigbar. Du hast von den Blumen aus Kenia und so weiter erzählt. Man darf natürlich auch eins nicht vergessen, da ist der Flug nachher nur ein Vehikel dafür, aber da wird natürlich auch viel umverteilt. Wenn die in Kenia da nicht diese ganzen Rosenfarmen hätten, dann hätten die noch weniger zu beißen. Und das ist eigentlich, dorthin Wirtschaftsleistung zu bringen, die wir hier konsumieren und bezahlen. Das ist ja, wenn ich jetzt an nicht Kenia, sondern alle möglichen Entwicklungsländer denke, von denen ja viele per Flug nur erreichbar sind, ist es ja ein ganz sinnvolles System, um vielleicht nicht ausschließlich CO2-Management zu betreiben, aber um nachhaltig das komplettes System am Laufen zu haben, weil wir haben, ich glaube, auch schon in diesem Podcast drüber geredet, wenn die Leute gar nicht hierher migrieren müssen, weil sie in ihren eigenen Ländern genug zu leben haben und sich ernähren können, dann ist es ja auch schon mal viel wert. Und wir vermeiden hier ganz viele Probleme. Und das spreche ich jetzt in die Tüte, das ist nicht zu Ende gedacht, aber ich glaube, viel dieser Wertschöpfung, die in Entwicklungsländern stattfindet, würde ohne Fliegen gar nicht so einfach dort stattfinden. Dann ist das zwar nicht ganz, ganz schick, was den CO2-Ausstoß betrifft, aber es hat womöglich andere positive Komponenten. Wenn ich Gemüse aus wärmeren, südlichen, vielleicht afrikanischen, asiatischen Ländern hier konsumiere, was mit dem Flugzeug hierher transportiert wurde, was den Leuten dort hilft, sich zu ernähren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hat das mit Sicherheit unterm Strich einen sehr, sehr positiven Impact. Ist nur mein Bauchgefühl, meine Schätzung, ist ein interessantes Thema, das mir gerade in den Kopf gegangen ist, als du von den Rosen gesprochen hast.
Ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Man kennt ja dann immer diese Diskussion, die geführt wird, ne, warum ist Entwicklungshilfe sinnvoll? Deutschland ist, glaube ich, das einzige G7 oder G20-Staat, die noch ein eigenes Entwicklungshilfeministerium haben. Ja, wollen sie jetzt auch ab. Genau, ja, gibt's ja eine Diskussion wieder, weil alle anderen haben es im Auswärtigen Amt oder im Außenministerium integriert. Also da habe ich tatsächlich überhaupt gar keine Meinung zu. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist und wie man über Entwicklungspolitik Dinge steuern kann. Auch da wird es gute und schlechte Beispiele geben, wie so häufig. Ich sehe das aber wie du. Also wenn wir Wirtschaftsförderung durch den globalen Handel erreichen, und dann warum sind wir in Europa, in den USA und jetzt auch in Asien so hoch entwickelt? Weil es einfach den globalen Handel gab, der halt immer die treibende Kraft war.
Genau.
Und sicherlich vieles, was man diskutieren kann. Ich frage immer, kann ich sagen, das ist gut oder das ist schlecht? Das kommt ja wahrscheinlich dann auch, hängt stark von der Perspektive ab. Im Moment beobachten wir eher wieder so eine Bewegung in Richtung Protektionismus. Und die Amerikaner schotten sich so ein bisschen ab. Die Chinesen fahren eine sehr aggressive Wirtschaftspolitik. Europa müsste auch eine gemeinsame Linie fahren, schaffen sie aber nicht. Also das Thema jetzt mit den Zöllen auf Elektroautos. Die Deutschen sind dagegen, die französischen Hersteller wären dafür. Mhm. Und das ist natürlich, also so kannst du als kleine Industrienation, also klein sind wir jetzt ja nicht als Deutschland, auch nicht als Frankreich, aber wenn wir als Europa mit einer Stimme sprechen würden, hätten wir immer eine ganz andere Marktposition, können dann sicherlich auch auf Markt Dinge bewegen. Denn, und das ist ja wieder das Problem des CO2-Zertifikatehandels, auch das ist wieder eine europäische Lösung, die ja, Europa hilft, aber Europa wird das Weltklima nicht retten können, wenn nicht andere Länder mitmachen. Es also irgendeine Art des globalen Klimaklubs gibt, wo alle Länder und so die großen Länder mitmachen und sagen, wir machen einen G20 CO2-Zertifikatshandel.
Ja.
Verbindlich.
Ja, gut, das Thema hatten wir hier schon unzählige Mal. Ja? Das ist.
Genau, das. Ja. Und die Ökonomen sind sich da tatsächlich einig, dass dieser CO2-Zertifikatshandel das beste Vehikel ist für die Erreichung der Klimaziele, weil du damit marktgesteuert und, wie du ja immer sagst, planbar für die Industrie genau. Fakten schaffst für die Zukunft.
Richtig.
Es ist ganz klar, wann sind die Dinge aufgebraucht und entweder du passt dich an oder du musst für teuer Geld was bezahlen. Wenn es die nicht mehr gibt, dann ist halt, geht halt Licht halt aus.
Ja.
Und das ist natürlich genau der richtige Weg. Und aber auch da das Problem, ne? Die Flüge sind mit drin, ne? Die Diskussion jetzt, ist es eigentlich besser zu fliegen nach Porto oder mit dem Auto zu fahren? Ne? Also bei dir die gleiche Frage, jetzt nach Schottland. Aus der Sicht der Klimabilanz ist das Fliegen nach Schottland besser, denn die Briten sind, obwohl sie nicht in der EU sind, trotzdem bei dem Zertifikatshandel dabei. Ich glaube nicht, oder sind die ausgestiegen? Ich glaube, die sind nicht ausgestiegen. Nee, nee. Aber also das Fliegen ist abgedeckt, dein Flug. Wenn du mit dem Auto fahren würdest, das ist nicht abgedeckt durch den Zertifikatshandel. Mhm. Das heißt, wenn du dann fährst, dann emittierst du voll.
Und also du sagst, nicht, ich habe intuitiv die richtige Entscheidung getroffen. Obwohl ich nur faul war, 25 Stunden im Auto zu sitzen.
Genau, die Bequemlichkeit ist auch noch aus Klimasicht die bessere Variante. Und du hast das gerade jetzt für Portugal genauso. Also sobald du halt Europa verlässt, dann nicht mehr, weil du dann halt voll emittierst.
Ja, aber unterm Strich, was heißt denn das jetzt? Ist ja, wir haben jetzt ganz viele Fässer aufgemacht. Also ist Fliegen ethisch irgendwie heute eine feine Sache oder nicht? Muss man sich ein bisschen schämen, fremdschämen oder sich selbst schämen sozusagen, wenn man mit dem Flugzeug nach Porto oder nach Schottland oder nach New York, keine Ahnung, wohin fährt? Ich glaube, wie ganz oft, es kommt drauf an und es ist wesentlich facettenreicher als eine Betrachtung, also das Fliegen jetzt mal ganz von oben holistisch betrachtet, das ist wesentlich mehr als einfach nur ein CO2-Fußabdruck. Das hat ganz, ganz viele andere Aspekte noch. Wir hatten das Thema Globalisierung, berufliche oder Lieferantenbeziehungen, die per Flugzeug entwickelt werden, Wertschöpfungsketten, die in dann vielleicht ärmere südliche Länder verlagert werden und dort ein bisschen zu Wohlstand helfen und wo Fliegen ein Transportmittel ist. Ich glaube, was natürlich dekadent ist, das hatten wir ja auch angesprochen, wenn wir reiche Westeuropäer oder aus den entwickelten Ländern für 20 Euro leichtherzig durch die Gegend fliegen, und vielleicht auch Mini-Strecken durch die Gegend fliegen. Ja, wir hatten das ja auch jetzt bei unserer Politik, bei den Fußball-Europameisterschaften, wo die Politiker massenhaft mit irgendwelchen Flugzeugen von Frankfurt nach was weiß ich wohin geflogen sind, was um die Ecke war, wo ich merke, wir gehen damit einfach sehr unbedacht, sehr leichthändig um. Und ich glaube, das ist wichtig, dass den Leuten ein Bewusstsein entsteht, muss das jetzt sein und gibt es da nicht vielleicht eine Alternative? Ich weiß, dass du immer über Alternativen nachdenkst. Du hast es ja schon gegeben, bist mit dem Zug nach England. Wir fliegen sowieso total selten. Das wäre gut, wenn alle Leute es ein bisschen reflektierter sind, zweimal drüber nachdenken, ob das jetzt eine coole Sache ist, für 20 Euro nach Malle zu fliegen oder ob hier irgendeine Schieflage im System entstanden ist. Alles andere würde ich gar nicht verteufeln, weil das gehört heutzutage zu unserer globalen Welt und zu unserem globalen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem wahrscheinlich einfach dazu. Und ganz ehrlich, wir sind alle ganz glücklich und froh, wenn aus einem medizinischen Grund wir vielleicht mit einem Flugzeug irgendwas geliefert kriegen, ein Medikament, irgendwo hingeflogen werden, weil es schnell gehen muss, oder ein Organ oder was auch immer. Es gibt tausend Gründe, wo Fliegen einfach ein unglaublicher Gewinn unserer entwickelten Zivilisation ist.
Genau, also sehe ich auch so. Also wovon ich persönlich sehr wenig halte, sind diese Ideen von diesen Flugtaxis. Also das ist also physikalisch absoluter Kokolores, innerstädtisch da durch die Gegend zu propellern. Mhm. Aber beim Fliegen ist ja dann immer die Frage, was ist die Alternative? Klar kann man sagen, muss ich für 20 Euro nach Malle, müsste das nicht eigentlich 200 Euro kosten, wenn man die CO2-Zertifikate oder die Klimabeeinflussung mit berücksichtigt. Nur, also ich wäre auch mit dem Zug nach Porto gefahren, wenn es eine attraktive Alternative gibt, die sicherlich länger dauert. Aber die Zugverbindungen funktionieren ja anders als Flugverbindungen. Eine Flugverbindung ist immer von A nach B direkt. Deswegen muss man einmal umsteigen. Züge, selbst der TGV und so weiter, die halten ja trotzdem zwischendurch. Und da gibt es keine Direktverbindung. Also wenn es eine Direktverbindung gäbe von Köln nach Madrid. So, TGV, ICE, TGV und dann in Spanien der Schnellzug, der dann mit idealerweise 350 km/h da runterballert und zwischendurch nicht hält, so wie es der Flieger ja auch nicht macht. Ja, hurra. Dann wird es attraktiv. Und wenn dann auch noch die Bequemlichkeit im Zug da ist, denn die ist ja, also im Zug kann man ja auch ganz gut sich aufhalten. Also sicherlich bequemer als Economy Class, 3 Stunden da irgendwo hinfliegen zu müssen.
Absolut. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er mal in Erwägung zieht, nach England zu fahren, mit dem Auto nach Rotterdam oder Amsterdam auf eine Fähre. Das ist schon mal ein cooles Abenteuer. Das ist ein richtig guter Reiseeinstieg. Und da kann man was essen und hat ein kleines Zimmerchen, also Zimmerchenchen, muss man sagen. Und am nächsten Morgen steigt man in sein Auto und ist irgendwo in England. Das ist sehr cool. Das ist Teil des Abenteuers. Das macht Spaß, ist natürlich wesentlich umständlicher, aber ist cool.
Ja, ich habe vor vielen Jahren, sind wir mal vom Ruhrgebiet nach Mailand gefahren mit so einem Nachtzug. Da gab es ja ein super Sonderangebot mit so einem erster Klasse Schlafwagen. Das war auch interessant. Wir sind, als wir dann in der Schweiz angekommen sind, da war dann so gerade Schlafenszeit und die Schweizer Bahn wird ja immer über den Klee gelobt, aber es war ein sehr unruhiges Fahren. Ich weiß nicht, woran das lag. Und Problem ist, man kommt dann halt morgens früh in seiner Zielstadt an. Wenn du über Nacht fährst, dann kommst du noch nicht ins Hotel. Also auch da, also alles Probleme lösen kann. Aber ich bin der Meinung, wenn der Zugverkehr attraktiv sein will für Fernstrecken, bräuchte man eigentlich ein Konzept, ähnlich wie bei den Flügen, direkt von A nach B. Also gibt ja diese ICE-Sprinter, die dann von Frankfurt nach Berlin fahren. Denn der Vorteil ist, du bist ja direkt in der Stadt. Also Haustür, Haustür ist mit dem Zug dann manchmal doch schneller. Aber mir fehlt halt diese Direktverbindung, dass ich in Köln in den Zug einsteige oder meinetwegen hier als nächste große Stadt dann Luxemburg und dann sage so, jetzt fährt der Zug direkt von Luxemburg nach London durch den Tunnel. Bam. So, und dann, da wird es Gründe geben, warum das nicht funktioniert. Weil alles, oder Staatsbetriebe, jetzt zumindest in Deutschland ist die Bahn ja ein Staatsbetrieb. Großbritannien ist was anderes, aber auch da ist ja sind die Eisenbahngesellschaften jetzt ja nicht so. So super toll. Die Schweizer haben eine Staatsbahn, die Österreicher haben eine Staatsbahn, die besser laufen, aber das ist eine Sache, da müsste man mal einen Verkehrspolitiker fragen, warum es das nicht gibt, warum die Flüge das direkt machen können, die Züge aber nicht, wahrscheinlich historisch gewachsen und keiner den Mut hat, das mal zu ändern, weil du das gesamte System ja ändern müsstest. Weiß nicht, ob das funktioniert, das müsste man mal testen. Und dann, der Zug ist wirklich, was die CO2-Bilanz angeht,
das Beste.
Das Beste, weil sie halt Strom, wenn der dann noch regenerativ ist, das ist perfekt.
Ja, klar.
Aber also, da müsste man mal so einen Verkehrspolitiker oder einen Experten mal fragen. Kein Politiker, ja, eher einen wissenschaftlichen Experten, der dann uns erklären kann, warum diese Konzepte in Europa nicht funktionieren. In Asien gibt es das ja, ne? Also die Japaner, die Chinesen haben ja diese Schnellzüge, die von A nach B fahren. Mhm. Also wird Gründe geben. Aber also heißt auch für mich, ich schäme mich nicht, auch wenn ich ein Professor für erneuerbare Energien bin, denn den Klimawandel werden wir jetzt nicht, also der Weg kann nicht sein, dass wir jetzt alle in unsere Höhlen kriechen und so leben wie vor 1000 Jahren.
Sicherlich.
Das, also, wir wissen ja ziemlich genau, was wir machen müssen. Und ob das dann irgendwelche E-Fuels oder Wasserstoff sind oder Batterien, halte ich für unwahrscheinlich, aber will ich auch nicht ausschließen, dass wir dann klimaneutral fliegen. Da werden wir eine Lösung für finden. Aber wir haben ganz andere Segmente im Bereich der Landwirtschaft und so weiter, die einen viel größeren Impact auf das Klima haben, auch wenn das Fliegen nicht gut ist, auch das jetzt nicht missverstehen. Also das Fliegen ist nicht gut und jeder sollte sich, wie du sagtest, überlegen, muss ich für 20 Euro nach Ibiza oder fahre ich für 20 Euro nicht in die Eifel oder hin und zurück. Ist auch schön. Oder an die Ostsee. Das geht. Prima. Dann würde ich sagen, Christian, schönen Urlaub. Viel Spaß in Schottland.
Vielen Dank, ich werde berichten.
Werde berichten mal und dann hören wir uns nach deinem Urlaub wieder.
Jawohl. Tschüss, Henry.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
In der nächsten Woche, da haben wir ja wieder den 5. Donnerstag im Monat, habe ich einen Gast eingeladen, Professor Alexander Gerber, der an der Hochschule Rhein-Waal in Nordrhein-Westfalen eine Forschungsprofessur hat für KI in Studium und Lehre und sich mit Nachhaltigkeitskommunikation beschäftigt. Und ich möchte mit Alex zusammen nochmal das Thema KI, ChatGPT und andere Large Language Models in Studium und Lehre diskutieren. Was heißt das? Vor allen Dingen, was heißt das für die Berufsausbildung der Studierenden? Was ist da möglich? Wie müssen wir uns verändern? Wie wird es das Berufsleben verändern? Er macht ein paar Untersuchungen zu. Das diskutieren wir dann in der nächsten Woche. Und dann in 2 Wochen geht es dann weiter mit unserem großen Themenblock des Klimawandels. Ich möchte mich mit dem Atlantikstrom beschäftigen, der ja zu kippen droht. Also kippen heißt in dem Fall zu versiegen droht. Das verbindet man ja immer mit dem Golfstrom. Aber der Golfstrom ist nur ein kleiner Teil des großen Atlantikstroms, der ja die Wärme aus den Äquatorregionen nach Europa transportiert. Und das gucken wir uns mal an, was steckt dahinter, warum ist das eine wichtige Wärmequelle für Nord- und Mitteleuropa, was heißt das, wenn da jetzt das Versiegen droht, damit zusammenhängt natürlich auch dann eine Veränderung des Golfstroms, aber das ist wie gesagt nur ein kleiner Teil, das dann in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.